Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diese Gnade soll euch in dieser Predigt durch Kolosser Kapitel 4, die Verse 2 und 6 zukommen. Lasst uns diese gemeinsam lesen. Kolosser Kapitel 4, die Verse 2 bis 6. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagen. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jeden Einzelnen antworten sollt. Im November 2018 kursierte die Nachricht um die Welt von John Allen Chau, einem 26-jährigen amerikanischen Mann, der beim Versuch der Kontaktaufnahme mit einem Stamm auf der Nord-Sentinel-Insel im Bay of Bengal getötet wurde. Viele Nachrichtenreporter implizierten, dass es eine Torheit war von ihm, die Kontaktaufnahme aufzunehmen mit solchen Menschen, die bekannt waren dafür, Fremden gegenüber gewalttätig zu sein. Aber die Reporter kannten nicht die ganze Geschichte. Und sie hatten auch nicht die gleiche Perspektive von John Allen Chau. John hatte sich nämlich 9 Jahre für diesen Schritt vorbereitet. Jede Entscheidung in diesen 9 Jahren war in der Vorbereitung dafür, dass er zu den Nord-Sentinel-Inseln gehen würde, um ihnen die gute Nachricht von Jesus Christus zu bringen. Er hatte seinen Körper, seinen Verstand und seinen Geist dafür konditioniert. Wissend, dass es kein warmes Wasser geben würde, nahm John kalte Duschen, um seinen Körper daran zu gewöhnen. Ich kenne einige, die es heute machen, aber aus anderen Gründen. Da man nur wenig über die Sprache der Sentinelen wusste, besuchte er einen Linguistikkurs von einem Wycliffe-Bibelübersetzer in der Hoffnung, dass er irgendwie mit den Leuten kommunizieren kann. Er schloss einen medizinischen Abschluss, um die Sentinelen eine grundlegende Gesundheitsversorgung zu geben. Er wurde gegen alle möglichen Viren geimpft, weil er wusste, dass die Stammesleute gegen eingeführte Viren nicht gut reagieren würden. Er unterging eine Laseroperation für seine Augen, damit er sich nicht Sorgen machen musste um seine Kontaktlinsen. Ein Leiter für Evangelisation auf dem Campus, wo John studierte, ermutigte ihn nicht zu warten, bis er dorthin geht, um zu dienen, um die gute Nachricht weiterzugeben, sondern dass er jetzt schon anfängt. Und das hat er in den 9 Jahren gemacht, auf verschiedenen Weisen. Er war im Footballteam und hat dort seinen Spielkollegen auch die gute Nachricht weitergegeben. Wir kommen langsam zum Ende des Jahres und es bietet uns die Gelegenheit zu reflektieren, was wir dieses Jahr alles gemacht haben. Zu wiegen, was hatte Ewigkeitswert und was nicht. Und wenn wir eine Geschichte wie die von John Allen Chau hören, dann kommt zuerst ein Wunsch in uns auf, dass wir auch bereit wären, das Gleiche zu machen. Vielleicht nicht durch die gleichen Umständen, aber in unserem Land mutig zu sein, in der Stadt, wo Gott uns hingestellt hat, andere Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Jedoch wird dieser Gedanke oft gefolgt von einem der Selbstenttäuschung und Ermutigung. Das würden wir nie schaffen. Dieser Gedanke führt dazu, dass wir kapitulieren und resignieren. Wir werden immer Gründe finden, die diese Einstellung unterstützen würde. Ich habe zu viel Arbeit, meine Kinder haben zu viele Termine, wo ich dir hinfahren muss. Ich kann nicht so flüssig reden. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin doch kein Evangelist. Als Gott Mose berufen hat, hatte Mose auch Ausreden, um nicht zu gehen. Zu sagen, ich bin nicht der geeignete Mann, diese Aufgabe durchzuführen. Aber Gott ging es darum, sein Volk zu retten. Und er wollte Mose dafür gebrauchen. Als Christen steht jeder einzelne von uns in der Aufgabe und der Berufung, das Evangelium anderen zu erzählen. Es gibt keinen hier, der auf der Seitenbank sitzen kann und es anderen überlässt. Im Missionsbefehl unseres Herrn geht es um die Errettung seines Volkes und er hat es beabsichtigt, uns dafür zu gebrauchen. Hier geht es nicht um jemanden für irgendeinen Verein zu gewinnen. Wir stehen nicht im Geschäft, Menschen zu einem moralischen, besseren Leben zu motivieren. Wir stehen im Auftrag, und ich will, dass es uns bewusst wird, wir stehen im Auftrag Gottes, Menschen von dem kommenden Zorn Gottes zu warnen und ihnen Christus zu zeigen als den einzigen Erlöser. Und das Einzige, was unsere Leidenschaft dafür entfachen kann, das Einzige, was uns aus unserer Faulheit reißen kann, uns Mut spricht, ist die Liebe Gottes, die uns mit ihm vereint hat. Wenn uns bewusst wird, was Paulus im Kolosserbrief schreibt, indem er Christus als die wertvollste Person beschreibt und dass wir vollkommen gemacht worden sind in ihm, dann sollte das uns antreiben, alles hier auf Erden aufzugeben, um andere Menschen von diesem Christus zu erzählen. Und dieser Ausgangspunkt ist notwendig, dass wir nicht uns selbst einen Druck machen oder eine falsche Last auferlegen. Dass wir nicht so sein müssen wie ein John Allen Chow. Weil um anderen Menschen von Christus zu erzählen, nicht bedeutet, dass wir große Evangelisten sein müssen. Es fängt mit einem viel einfacheren Schritt an, welches uns dann befähigt, zwei weitere Schritte zu nehmen. Die Überschrift der Wortverkündigung heute lautet daher: Mach mit, von Jesus zu erzählen. Das ist eine Aufforderung und zugleich eine Einladung, mitzumachen und das Evangelium weiterzugeben. Wie kannst du beitragen, dass andere Menschen von Jesus Christus hören? Unsere Verse heute geben uns zwei Aufforderungen, die wir nachkommen sollen. Du sollst durch dein Gebet, durch deinen Lebensstil und durch deine Gespräche beitragen, dass andere Menschen von Jesus Christus hören. Du sollst durch dein Gebet, durch deinen Lebensstil und durch deine Gespräche beitragen, dass andere Menschen von Jesus Christus hören. Erstens, durch dein Gebet. Alle missionarische Unternehmungen beginnen mit Gebet. Egal wie groß, egal wie klein. Warum? Weil wir uns bewusst werden müssen, dass wir nicht an den Herzen der Menschen arbeiten können. Das kann nur Gott durch seinen Geist. Jedoch will er uns gebrauchen und hier soll uns zugleich bewusst werden, dass wir abhängig sind von ihm, dass wir unfähig sind, dass wir schwache Gefäße sind, die er gebrauchen will. Interessant ist, dass wenn Jesus seine Jüngern aufmerksam macht auf die Erntefelder, die reif sind, fordert er nicht ihnen auf, direkt anzupacken und etwas zu machen, sondern zu bitten, dass Gott Arbeiter sendet. Es werden uns in dieser Aufforderung zu beten drei Aufforderungen aufgelistet oder beschrieben, wie unser Gebet aussehen soll. Du sollst im Gebet ausharren, du sollst im Gebet wachen und du sollst im Gebet für andere bitten. In unseren Versen sagt der Paulus oder bittet Paulus der Gemeinde in Kolosse: Bittet für mich, dass Gott eine Tür öffnet für das Evangelium. Also ausharren, wachen und für andere beten. Lass uns diese drei Beschreibungen des Gebets durchgehen. Erstens ausharren. Vielleicht ist es ein altes Wort für manche. Es beinhaltet ein Dranbleiben. Sich dieser Aufgabe völlig widmen. Es ist ein Tagesgeschäft. Sich damit zu beschäftigen oder viel besser, sich damit beschäftigt halten. In den Evangelien gibt uns Jesus zwei Fallbeispiele, wie dieses aussehen soll. Das erste hatten wir in der Lesung von gehört, Lukas Kapitel 18, die Verse 1 bis 8, wo eine Witwe andauernd diesen Richter belästigt, bis sie ihr Recht bekommt. Und ein zweites Beispiel lesen wir in Lukas Kapitel 11, die Verse 5 bis 13. Und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm: Freund, Leihe mir 3 Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird es doch um seine Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch, wenn sein Sohn um Brot bittet, würde ihn einen Stein geben? Oder wenn er ihn um Fisch bittet, gibt er ihm eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, würde ihm ein Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wir kennen diese Haltung des Dranbleibens vielleicht auch vom Alltag. Von Kindern, die etwas unbedingt wollen. Und die bitten und bitten und bitten, bis die Eltern vielleicht so genervt sind, dass sie es ihnen geben. Wie sehen unsere Gebete aus in Bezug aufs Dranbleiben? Beten wir vielleicht 2 Wochen, nachdem wir ungläubige Verwandten besucht haben und dann vergessen sie, weil da nichts stattgefunden hat? Beten wir regelmäßig für Freunde, die wir haben, die nicht gläubig sind, oder Nachbarn? Bleiben wir dran, für Gießen zu beten? Harren wir aus, für Deutschland zu beten, oder resignieren wir, weil es alles nur schlimmer zu werden scheint? Wie können wir dranbleiben? Fang damit an, eine Gebetsliste zu schreiben. Das ist eine enorme Hilfe, um erstmal unsere Bitten zu sammeln. Das tun wir auch hier freitags in der Gebetsstunde, sammeln wir erstmal für alle Anliegen, für die wir beten wollen. Und dann kannst du es auch sortieren. Oft gibt es verschiedene Wege, wie man das macht. Man kann fangen mit einem kleinen Kreis an. Man fängt mit den Anliegen, die direkt in unserem Umfeld sind. Und dann bewegt man sich nach außen. Anliegen für die Stadt, Anliegen für Deutschland, Anliegen für die Welt. Ich habe es mir zu eigen gemacht, dass ich durch die Woche hindurch in verschiedenen Tagen für verschiedene Anliegen bete. Auch angefangen montags für die Familie. Und dann habe ich versucht, die Buchstaben der Woche zu benutzen, um mich daran zu erinnern. Dienstag für Dienste, wie die Gemeinde oder Werke, mit denen wir verbunden sind. Mittwochs für die Mission. Donnerstags bete ich dann für ungläubige Beziehungen, die ich gerade führe mit Freunden oder Gespräche. Freitags für Freunde. Samstags für dann persönliche Ziele oder Anliegen. Und sonntags für Gottes Werk. Und es klappt nicht immer, aber es bildet eine Struktur, wo ich immer wieder zurückgreifen kann. Also wenn ich vielleicht in der Woche es nicht schaffe, montags und dienstags zu beten, dann weiß ich, mittwochs kann ich bei Mission direkt anfangen. Ich muss nicht wieder denken, oh, ich muss wieder von vorne anfangen, sondern es gibt eine robuste Struktur, wo ich schnell wieder anfangen kann. Und wir bleiben dran, für unsere Geschwister zu beten. Also das erste war ausharrend beten. Das zweite war wachend beten. Jedoch ist dieses Wachen in direktem Zusammenhang mit dem Ausharren. Also hart aus dem Gebet, wachend darin mit Danksagung. Also wie können wir ausharrend im Gebet wachen? Indem wir es mit Danksagung verknüpfen. Und hier ist in erster Linie eine Ausgeglichenheit im Fokus. Unsere Gebete sollen nicht nur bitten sein. Damit werden wir nicht müde zum Beten. Weil manchmal könnte es sein, dass wir nur bitten und bitten und bitten und fragen uns, findet überhaupt irgendwas statt, für das wir bitten? Der Dank hilft uns, dran zu bleiben. Zu sehen, wie Gott bis jetzt gehandelt hat. Weil wir manchmal für etwas bitten und es stattfindet in einer Art und Weise, wie wir es gar nicht vorstellen. Gott wirkt nicht immer so, wie wir es uns denken. Ein Beispiel, stehst morgens auf, planst deinen Tag und bittest Gott, dass er mit dir geht, um diese lange Terminliste zu erfüllen. Das ist ein guter Anliegen dabei. Gehst dann los aus dem Haus und verpasst haarscharf den Bus für deinen ersten Termin. Du bist frustriert, dass das nicht klappt. Und dann drehst du dich rum und triffst jemanden, den du lange nicht gesehen hast. Und du kommst ins Gespräch und du hörst von dem Leid, das sie gerade durchgehen. Und darfst sie ermutigen. Du darfst vielleicht sogar mit ihnen beten. Das war nicht auf deine Terminliste heute dran. Aber Gott hat es an diesem Tag erhört, vielleicht ein Gebet, das du vielleicht für diesen Freund gebetet hast oder Freundin gebetet hast für lange Zeit. Aber der Dank ist auch die einzige richtige Antwort auf alles, was Gott uns gibt. Und auch für das, was er für uns getan hat. Was er uns errettet hat und zu seinen Kindern gemacht hat. Wenn wir nicht gerade für etwas bitten, dann lass uns die Zeit füllen, dass wir ihm danken für das, was er getan hat. Das Bild von diesem Wachen vermittelt einen Wächter, der auf dem Turm steht. Ständig Ausschau hält für eventuelle Angriffe. Und früher galt, wenn ein Wächter eingeschlafen ist und das Signal des Angriffes nicht weitergegeben hat, dass er als Feind gezählt wurde. Cowboys, um für 16 Stunden wach zu bleiben, rieben Tabaksaft in ihre Augen, damit sie wach bleiben, damit sie niemand überfällt nachts. Sie haben Maßnahmen unternommen, um wachsam zu bleiben. Heute, durch die Prägung von den Medien, ist die Zeitspanne der Konzentration der Menschen immer weniger geworden. Früher haben vielleicht Filme geschaut, dann ging es zu YouTube-Videos, die kürzer wurden. Jetzt gibt es Shorts, die vielleicht nur 2 oder 3 Minuten sind. Wir werden immer abgelenkt, von einem zum nächsten zu gehen. Wo Paulus uns auffordert, bleibt beim Gebet. Das Gebet ist an sich auch angefochten. Wir können uns manchmal so langweilen, wenn es dann der Gedanke kommt, oh, ich könnte doch jetzt beten, dann kommen 100 andere Dinge, die wir auch machen könnten. Oder die Wäsche ist noch nicht gewaschen. Oder ich könnte noch den Kollegen anrufen. Das Auto habe ich auch lange nicht mehr gesaugt. Und wenn wir uns dann zum Beten knien, ist das Gefühl, dass wir in einen Bienenstock knien. Unser Blick schweift kurz zur Wand und da hängt ein Bildschirm, das möchten wir noch kurz korrigieren. Da spielen Kinder draußen, wir wollen wissen, wer diese Kinder sind, die so laut spielen. Seid wachsam im Gebet, indem wir ständig darin Dank sagen. Das Zweite. Drittens, betet für andere. Und konkret dafür, dass das Evangelium verbreitet wird. Selbst Paulus braucht Gebet, damit er weiß, wie er reden soll, was er sagen soll. Ich denke, wir alle kennen dieses Dilemma. Es ist manchmal so lähmend. Wir sind in einem guten Gespräch mit jemandem, der ungläubig ist, und es bietet sich ein Moment an, um über Christus zu erzählen. Aber wir bringen es einfach nicht über die Lippen. Nach diesen Momenten können wir nur bitten, o Herr, vergib, wo wir so feige sind, um dich nicht zu bezeugen. Aber darum fordert Paulus auf, dass wir füreinander bitten sollen, dass Gott uns diesen Mut schenkt. Und besonders in unseren Versen ist das Evangelium weiter gesprochen werden kann. Und das findet nicht statt, indem wir im Gespräch das Evangelium durch 4 Punkte einfach runterhauen und über den Kopf schlagen. Nee, es geht darum, dass wir das Evangelium in die Not, in das Leben der anderen Person hineinsprechen. Du bist vielleicht öfters im Gespräch mit deinem Nachbarn und sie machen sich immer wieder Sorgen über die Zukunft, über die Gesundheit. Dann können wir ihnen zeigen, dass der Grund für Gesundheit und Krankheiten die Sünde ist. Dass Jesus kommen musste, um für den Fluch der Sünde ein Ende zu machen. Dass er eines Tages alles wiederherstellen wird, aber dass sie selbst auch unter dieser Sündennot leiden und Erlösung brauchen. Aber mit diesem Reden muss auch eine Bereitschaft fürs Leiden kommen. Dann können wir auch beten, dass andere bereit sind, in diesem Moment zu leiden. Paulus in unseren Versen ist gebunden und sitzt im Gefängnis, während er diese schreibt, wegen des Evangeliums willen. Ihr habt bestimmt oft den Satz gehört, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wir sind oft nicht bereit zu leiden und beten auch nicht dementsprechend. Paulus bittet, dass sie dafür beten, dass das Geheimnis Christus, dass er das Geheimnis Christus so sprechen kann, wie er sprechen soll. Also er hat einen Auftrag bekommen, das Geheimnis Christus zu erzählen. Und es hat sich im Kolosserbrief, das Kolosserbrief ist als das Evangelium ergeben, dass Christus Mensch wurde und für uns gestorben ist. Und dass wir jetzt auch den Heiligen Geist in uns wohnen haben, dass wir vereint wurden mit ihm. Und um das anderen Menschen so zu erklären, wie es erklären sollte, braucht Paulus Gebet. Und ich denke, dass diese Aufforderung auch ein wichtiger Leitfaden liefert, wie wir unsere Gebete allgemein gestalten sollen. In den Gebeten von den Aposteln, auch von Jesus selbst, wenn wir uns die anschauen, geht es nicht in allererster Linie, dass ein gebrochener Arm geheilt wird, dass jemand einen Job findet oder dass der Umzug gut klappt. Das sind nicht falsche Anliegen, wir dürfen mit allem von unserem himmlischen Vater kommen. Es soll aber der Fokus darauf liegen, was in Gottes Herzen liegt, was auf der geistlichen Ebene stattfindet, dass der Glaube gestärkt wird, wenn sie gerade zweifeln, dass sie in der Erkenntnis Gottes wachsen, Tag für Tag, dass sie lernen, ihm zu vertrauen, dass sie seinen Trost erfahren, wo sie Verlust erlitten haben, dass sie lernen, sein Wort in ihre Herzen aufzubewahren, dass sie lernen, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Und die verschiedenen Situationen, in denen Gott uns stellt, die verschiedenen Herausforderungen, dienen dazu, dass wir in der Heiligung wachsen. Darum brauchen wir das Gebet der anderen und auch, dass wir für andere beten, dass Gott diese Umstände, diese Tiefen gebraucht, um uns in der Erkenntnis wachsen zu lassen und im Glauben gestärkt werden. Also unser Gebet soll ausharrend sein, wir sollen wachsam sein darin mit Danksagung. Und wir sollen für andere beten. Und dieses Gebet soll uns helfen, in zwei anderen Schritten fruchtbar zu sein. Bei den nächsten zwei Anforderungen wendet sich der Paulus auf unser Leben, auf unser Wandel, wie wir mit anderen in unserem Umfeld auch reagieren. Das zweite Punkt, also durch unseren Lebensstil können wir beitragen, dass andere von Jesus Christus hören. Unser Vers sagt, das ist Vers 5, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Vielleicht ein bisschen anders formuliert. Also seid in eurem Lebensstil weise in Bezug auf die, die nicht gläubig sind, indem ihr die Zeit, die ihr habt, für Christus einsetzt. Die eine Wahrheit, die im Kolosserbrief so deutlich wird, ist, dass Christus oder in Christus alle Weisheit und Erkenntnis ist. Und genau diese Wahrheit, die angefochten wurde von den Gnostikern und Asketen der damaligen Zeit, die meinten, wir müssen eine besondere Erkenntnis erlangen oder wir müssen unser Leib besonders züchtigen, um näher an Gott zu sein, tut Paulus durch diese Aufforderung wehren. Indem er sagt, wir sollen in Weisheit, also gegen die Gnostiker. Und diese Weisheit ist auf unserem Wandel bezogen, gegenüber die Asketen. Paulus hat anfangs Kapitel 3 geschrieben, dass wir diesen Christus anziehen sollen, indem er unseren Charakter beschreibt, wie der aussehen soll. Und dieser Charakter soll dann letztendlich Christus widerspiegeln. Er beschreibt ihn als eines, das mit herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Vergebung ist. Wie sieht das aus, in Weisheit gegenüber denen zu leben, die außerhalb der Gemeinde sind? Im Kern bedeutet das, weil du an Jesus Christus glaubst, sollst du in deinem Leben auch die Konsequenzen dessen ebenfalls sichtbar werden lassen. Wenn jemand überzeugt ist von etwas, nehmen wir zum Beispiel die Klimaaktivisten, dann setzen sie sich für dieses Ziel auch ein. Sie werden aktiv, auch wenn es uns nicht gefällt. Aber wenn einer oder vielleicht wenn einer an der Börse arbeitet und überzeugt ist, dass diese Aktie lohnenswert ist zu investieren, dann ist es gut für ihn und auch weise, dass er in diese Aktie investiert. Er ist überzeugt von dem. Und genau das hat Paulus auch hier im Sinn. Weil du glaubst, dass Jesus Christus, in Jesus Christus alle Weisheit ist und die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in ihm wohnt und wir in ihm zur Fülle gebracht sind, und dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, dann ist das, was du machen solltest, die Zeit, die du hast, für ihn zu investieren. Die Zeit auskaufen. Bedeutet, dass du das bekommst, für was du gezahlt hast. Hier erinnere ich an die Geschichte von meiner Schwägerin, die von ihrem Bruder erzählt. Die war mal unterwegs, um einen Ausflug zu machen. Und die mussten dann ihre Autos auf dem Parkplatz parken und dafür natürlich eine Parkkarte lösen. Und der Ausflug haben sie genossen. War ein bisschen früher zu Ende, als sie so gedacht hatten, sind zurückgekommen. Die meisten ihre Autos geschrieben und weitergefahren. Aber der Bruder, der ist sitzen geblieben im Auto. Er hat gesagt, ich habe für diese Zeit gezahlt, dann bleibe ich auch noch hier dran. Was kann ich tun, um andere Menschen durch mein Handeln Christus zu widerspiegeln? Lad sie ein. Ich hatte mal einen Nachbarn, der war der Vormieter meines Vormieters und der wollte mal meine Wohnung sehen, weil wir mal darüber gesprochen hatten, wie er es eingerichtet hat und er wollte mal wissen, wie ich es eingerichtet habe. Dann habe ich ihn mal eingeladen. Der war da, hat sich kurz angeschaut und dann haben wir uns auf dem Sofa hingesessen und haben angefangen zu reden. Es gab dann einige Brücken, die ich nutzen konnte, um dann über den Glauben zu reden. Das war wie bei einer einfachen Einladung, die Wohnung einfach mal anzuschauen. Du kannst auch ihnen Anteil haben lassen an deinem Leben. Vielleicht an einer Geburtstagsfeier oder wenn du sie tatsächlich für einen Abend, Spieleabend irgendwie einlädst. Wenn Besuch da ist, versuch nicht die Unangenehmigkeiten irgendwie zu verbergen, sondern zeige ihnen, wie man mit dem Evangelium an sie rangeht. Wenn die Kinder ungehorsam sind, zeige ihnen, wie man damit umgehen kann. Wenn du vielleicht mit deinem Ehepartner geschritten hast, wie sieht es aus, dass man das Evangelium auch in dieser Situation in unserem Leben anwendet? Du kannst auch in ihrer Not ihnen helfen und auf Jesus hinweisen. Das ist vielleicht ein Arbeitskollege, der erzählt von einem Streit, den er mit seiner Schwester hatte, und sie sich seit Jahren nicht mehr sehen. Wenn sie sich sehen, reden sie nicht miteinander. Und er sucht die Versöhnung mit seiner Schwester, aber sie will es nicht. Dann kannst du die Gelegenheit nutzen, um von Gott zu erzählen, der Versöhnung sucht mit Sündern. Also durch deinen Lebensstil tust du Gott widerspiegeln. Tust du zeigen, wie Gott ist, wie Gott handelt. Und das wollen wir zeigen, indem wir zeigen, dass unser Leben besser ist als das von dieser Welt. Dass wir glücklicher sind, dass wir gesunder sind. Es ist nicht eine Last, ein Christ zu sein. Es raubt uns nicht von aller Freuden. Wisst ihr, Gott hat uns einen Rahmen geschenkt, einen gesunden Rahmen, in dem wir wachsen dürfen, wo es uns gut geht. Und dass wir die Freiheit wirklich genießen können. Er tut es, um uns vor Sünde zu schützen, damit das Leben blühen kann. Wenn wir so leben, dass wir traurige Christen sind, dass uns so viele Bedingungen gestellt werden, dann braucht man uns nicht zu wundern, dass andere Leute sich nicht bekehren wollen. Lass uns durch die Freude, die wir an Christus haben, durch den Leben, den er uns geschenkt hat, auch sie gewinnen. Es gibt einen Spruch oder einen Slogan unter jungen Menschen, das heißt YOLO, YOLO, bedeutet so viel You only live once. Und aus dem schließen sie den Schluss, leb so wie du willst, du hast nur ein Leben. Mach das, was dir gefällt. Aber wir können diesen Slogan anwenden, du lebst nur einmal und darum investierst für die richtige Person, für die richtigen Ziele. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir immer und ständig über das Evangelium reden müssen, aber in allen Situationen, in denen wir stehen, lass uns suchen, wie wir das Evangelium widerspiegeln können, wie wir es anderen erzählen können. Aber unser Wandel und unsere Gebete sind nicht ausreichend, um das Evangelium zu verkünden. Das Evangelium muss mit Worten verknüpft werden. Das wird uns klar durch Römer Kapitel 10. Der Glaube kommt durch die Verkündigung. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Wie kannst du beitragen, dass andere Menschen von Christus hören? Durch deine Gespräche. Manchmal wollen Christen durch Gebet, was ja andere Leute gar nicht mitbekommen, und durch ihre Taten was wir nicht sagen müssen. Es fällt ja uns viel leichter zu evangelisieren. Und die wollen dabei bleiben. Aber dass wir dann sprechen und Worte formulieren, da tun wir uns sehr schwer. Und Paulus gibt uns hier einen hilfreichen Rat, wie das einfacher passieren kann. Vers 6. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, so dass ihr wisst, wie ihr jeden Einzelnen antworten sollt. Unsere Reden soll alle Zeit in Gnade sein. Also alles, was wir reden, soll in Gnade geschehen. Rufen wir vielleicht in Erinnerung, was im Philipperbrief steht. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Wenn das unser Denken füllt, wir immer wieder bedacht sind, auch über diese Sachen zu reden, dann erfahren die Menschen in unserem Umfeld Gnade. Mit Gnade ist gemeint, dass es nicht spöttisch ist, dass es nicht sarkastisch ist. Wir sollen eher Worte suchen, um die Leute zu erbauen, nicht zu zerstören. Vielmehr sollen wir auch von der Gnade reden, die wir bekommen haben. Weil, also in diesen Versen steht auch, dass Leute uns fragen, letzten Endes. Und dass wir darauf eine Antwort geben, wenn sie uns fragen. Es ist sehr ähnlich wie die Worte, die wir hören, seid bereit, Rechenschaft zu geben für die Hoffnung, die ihr habt. Jedoch teilen wir unser Leben oft in zwei Bereichen auf. Den geistlichen und den nicht so geistlichen. Aber hier ist die Aufforderung, alles unter dem einen zu stellen, und zwar das Geistliche. Unser Reden soll alle Zeit in Gnade sein, aber mit Salz gewürzt. Salz wurde in erster Linie dafür verwendet, Sachen zu präservieren. Mein Opa erzählt immer die Geschichte von, immer wieder mittlerweile, von damals, als sie ein Kraut Spätherbst gesammelt haben und es dann klein gehackt haben, ein Fass getan haben, eine Schicht Salz, nochmal Kraut, eine Schicht Salz, um dann im Winter davon zu zehren. Er hat gesagt, machen Sie den Fass oben erstmal wieder auf, als es Zeit war. Der obere Teil war vielleicht ein bisschen schlecht geworden, aber dann alles unten drunter, das war noch gut. Unser Reden soll also sein, dass die anderen bewahren, nicht zerstören. Unser Reden soll suchen, dass andere erhalten werden und erbaut werden. Unser Ziel, sie zu bewahren vor dem Gericht Gottes. Wie können wir reden, sodass sie nicht missmutig werden? Dass sie bewusst werden von der Gefahr, in der sie stehen? Indem wir nicht frustriert werden, weil sie es nicht verstanden haben, das erste Mal, wo wir es ihnen erzählt haben. Oder weil sie unwissend sind. Weil sie blind sind, sondern wir geduldig dranbleiben und es ihnen wieder erklären. Aber für die Griechen bedeutete Salz auch mit Intellektualität zu reden, also es schmackhaft zu machen. Also wie kann ich jemanden am besten überzeugen? Man darf nicht das verwechseln, dass wir jemanden über den Tisch ziehen. Da ist der Paulus ganz klar, er hat nicht versucht, die Leute durch schlaue Worte irgendwie zu überreden, sondern er wollte ihnen das Evangelium so klar wie möglich erklären. Und dafür gibt es kein Schema F, das wir folgen, um jede Person das Evangelium zu erklären. Wir müssen es bei verschiedenen Leuten anders betonen. Paulus sagt in Kolosser Kapitel 1, Vers 28, dass es sich eingesetzt hat, alle Mühe gegeben hat, damit die Leute im Glauben wachsen, zu voller Erkenntnis kommen, dass sie verstehen, worum es geht. Aber warum in Gnade mit Salz? Der Grund dafür ist, sodass wir wissen, wie wir jeden antworten sollen. Jedes Gespräch kann verschieden aussehen. Die Fragen, die Zweifel, die Einwände des Gegenübers müssen wir ernst nehmen und darauf eingehen. Manchmal versuchen wir einfach ein Pflaster über irgendeine Wunde zu setzen und doch blutet eigentlich die Person irgendwo anders komplett aus. Auch Paulus macht einen Unterschied, je nachdem, mit wem er redet. Den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. denen unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen ohne Gesetz bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott. Sondern bin ich im Gesetz vor Christus. Damit ich die ohne Gesetz gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf das ich an ihm teilhabe. Wie ich in der Einleitung erwähnt habe, bist du berufen, das Evangelium weiterzugeben. Und wenn wir in unserem Alltag alle Zeit in Gnade reden, mit Salz gewürzt, wenn eine Situation aufkommt, uns jemand fragt, uns jemand über den Glauben anspricht, dann müssen wir nicht erst vom weniger geistlichen Momenten zu dem Geistlichen umschalten, sondern wir sind schon in dem Modus, dass wir eine vernünftige Antwort geben können. Der Grund, warum wir manchmal mit offenem Mund dastehen und nicht wissen, was wir sagen sollen, ist, weil wir uns sonst mit anderen Sachen beschäftigen und reden. Und dann kommt plötzlich jemand und fragt, und wir stehen da und wissen nicht, was zu sagen. Das Evangelium an sich ist eine einfache Botschaft, die ein Kind verstehen kann. Jedoch fordert es Weisheit, es gut zu erklären. Manchmal muss man bestimmte Wahrheiten wiederholen, vielleicht andere Bilder verwenden, damit die Person es besser begreifen kann. Acht geben auf der Person, mit der man redet. Und es fällt uns nicht in den Schoß. Aber genau darum fragt der Paulus, dass die Gemeinde für ihn bittet und dass wir füreinander bitten. Damit wir wissen, wie wir reden sollen. Das sollen wir auch füreinander tun. Lasst uns also auf unsere Knie bitten, dass Gott uns hilft, von Christus zu sprechen. Ein Lebensstil kultivieren, dass Christus seine Weisheit widerspiegelt. Und lernen, mit Evangeliumswürze zu reden. Damit andere Menschen von Jesus hören. Amen.